DW Menschen und Märkte.
Nach dem verlorenen Rennen um Alstom, Siemens leckt die Wunden. Weltexklusiv, Frankfurt wird zur einzigen Drehscheibe für Yuan-Geschäfte außerhalb Asiens. Und der Mindestlohn führt nicht zu Jobverlusten, sagt eine Studie der Gewerkschaften. Das und mehr jetzt im Wirtschaftspodcast der DW. Schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Rolf Wenkel. Nach der Niederlage im Alstom-Übernahmekampf glauben viele Beobachter, dass Siemens noch lange nicht am Ende ist. Experten rechnen fest damit, dass vor allem die europäischen Wettbewerbshüter dem neuen Alstom-Eigner General Electric Auflagen machen werden. Vor allem das Geschäft mit großen Gasturbinen und Generatoren dürfte die EU-Kommission genau unter die Lupe nehmen. Sollten die Kartellwächter GE und Alstom zur Abgabe von Unternehmensteilen zwingen, könnte Siemens als lachender Dritter bereitstehen. Johanna Schmeller berichtet.
Mont Blanc hieß das Codewort, unter dem Siemens das wochenlange Ringen um den französischen Technologiekonzern Alstom intern behandelte. Seit Samstag ist klar, dieser Gipfel wurde nicht ganz erklommen, wie Siemens-Vorstand Joe Keser in einem Mitarbeiterbrief geschrieben hat. Dennoch wird das Bieterverfahren um Alstom und nicht zuletzt die anvisierte Partnerschaft mit Mitsubishi Heavy Industries in die Siemens-Unternehmensgeschichte eingehen. Für den US-Konkurrenten General Electric, gegen den Siemens unterlag, steht ein Happy End unterdessen noch aus.
Solange nicht endgültig unterschrieben ist und tatsächlich das Kartellamt zu allem zugestimmt hat, ist so ein Vertrag immer noch in der Schwebe und es kann sich alles noch ändern. Und Siemens wird sicherlich Gewehr bei Fuß stehen. General Electric hat die Vormachtstellung auf dem Bereich der Gasturbinen, Alstom kommt da weit hinterher, dazwischen ist Siemens. Und es kann gut sein, dass eine Kartellbehörde sagt, diese Macht in den Gasturbinen ist mir zu groß. Dann wird Siemens sicherlich nicht sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr, sondern die werden sicher dastehen und sagen, dann stehen wir mit unserem Angebot wieder da.
Sagt die Siemens-Expertin Daniela Bergdolt. Wegweisend sei dagegen die Art gewesen, wie der Deal letztlich zustande gekommen sei. Am Freitagabend war klar, der französische Staat wird selbst groß bei Alstom einsteigen. Die französische Regierung sicherte sich die Option, dem bisherigen Großaktionär Bouygues 20% der Alstom-Anteile abzukaufen.
Ich glaube, es entspricht eher dem nationalen Gefüge, wie wir Deutschen uns verhalten haben und wie die Franzosen sich verhalten haben. La Grande Nation wird sicherlich nicht ihren Vorzeige-Prestige-Konzern gehen lassen zu Amerikanern, ohne dass man sich wie jetzt im Moment 20% nochmal sichert als französische Staat, ohne ein Wort mitreden zu können. Da sind wir Deutschen doch irgendwo, haben eine ganz andere Habitüde. Wir machen Industriepolitik, aber wir machen sie sehr viel dezenter und wir machen sie sicherlich nicht aus diesem Gedanken heraus, dass wir eine Grande Nation sind, sondern wir denken sehr viel globaler.
Auch der Chefvolkswirt der Bayern LB Johannes Meyer hält sich daher zurück in seinem Bedauern, dass der Zuschlag nicht dem deutschen Unternehmen erteilt wurde, sondern nach Übersee ging.
Nun, aus Unternehmenssicht ist hier sicherlich der kritischste Punkt der starke Einstieg der französischen Regierung im neuen Alstom-Konsortium mit hier 20%, hat also Frankreich oder Paris doch ein erhebliches Mitspracherecht. Und das dürfte schon dazu führen, dass die französische Regierung hier versucht, über Wirtschaftspolitik Einfluss auf den neuen Konzern zu nehmen. Und das hat sicherlich dann doch Auswirkungen darauf, wie es GE gelingen wird, hier eine Restrukturierung vorzunehmen. Das ist sicherlich ein negativer Punkt.
Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg hofft, damit eine mögliche Zerschlagung des Traditionsunternehmens sowie riskante Geschäfte, die die Energiesicherheit in Frankreich gefährden könnten, verhindern zu können. Was aber heißt das alles für Siemens? Noch in der Niederlage habe Siemens einen Sieg errungen, glaubt Bergdolt. Ein wesentlicher Punkt, die Bereitschaft mit Mitsubishi Heavy Industries ein gemeinsames Angebot auf den Tisch zu legen.
Dass die beiden Firmen, die ja auch Konkurrenten sind, so weit gekommen sind, dass sie gemeinsam ein Angebot lanciert haben, ist für mich ein absolut gutes Zeichen. Das heißt, man kann vielleicht auch mal über diesen Weg jetzt nachdenken. Gibt es vielleicht andere Punkte, die für uns interessant sind für eine Zusammenarbeit? Vielleicht ist es sozusagen der Beginn einer großen Freundschaft.
Ein Beispiel für eine konzertierte Aktion bei Akquisen, die sich vielleicht bald wiederholen dürfte, meint Bergdolt. Denn
andere Väter haben auch schöne Töchter.
Und vielleicht ist ja sogar noch eine schönere dabei.
Ein Beitrag von Johanna Schmeller. Die chinesische Zentralbank hat die Bank of China zur Clearing Bank für Geschäfte mit der chinesischen Währung Yuan Renminbi gemacht. Na und, wird sich mancher fragen, was heißt das schon? Das heißt eine ganze Menge. Denn die Bank of China hat eine Filiale in Frankfurt und die wird ab dem 4. Quartal zur einzigen Drehscheibe für den Handel mit der chinesischen Währung außerhalb Asiens. Ulle Herrmann zu den Hintergründen.
Für Frankfurt ist es ein schöner Erfolg, denn die Mainmetropole hat Paris, Zürich und Luxemburg als erstes Handelszentrum für die chinesische Währung, den Renminbi, ausgebotet. Warum der Finanzplatz Frankfurt den Zuschlag erhielt, begründet Bernd Meist, Geschäftsführer der Bank of China, so.
Für Frankfurt sprach, dass sich die Politik und die betroffenen Institutionen einig waren. Das hessische Ministerium hat sich sehr eingesetzt, hat die Deutsche Bundesbank als Partner ins Boot holen können und auch das Bundesfinanzministerium hat mitgespielt. Zudem haben alle Banken freundschaftlich zusammengearbeitet, um den Renminbi-Hub nach Frankfurt zu holen.
Frankfurt als Anlaufstelle für alle deutschen Unternehmen, die Geschäfte mit China treiben. Dies wünscht sich die hessische Landesregierung. Zum einen ist es prestigeträchtig, zum anderen aber soll es deutschen kleineren Unternehmen helfen. Denn meist kamen sie nur dann mit China ins Geschäft, wenn sie für ihre Waren chinesische Devisen akzeptierten. Ein Hemmschuh auch Banken, die hohe Summen für den Währungsumtausch verlangten. Der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen zu weiteren Bremsen.
Und es gab natürlich auch Schwierigkeiten bei der realen Abwicklung solcher Geschäfte. Das heißt, eine deutsche Firma, die eine Maschine nach China geliefert hat, musste entweder in einer anderen Währung, in Dollar, das Geschäft abwickeln mit entsprechenden Transaktionskosten. Oder wenn es um Renminbi ging, musste das Ganze über Hongkong machen, was faktisch sehr kompliziert war. Und jetzt gibt es die Chance, in einer Sprache, in einer Zeitzone solche Geschäfte abzuwickeln.
Damit soll alles leichter werden, verspricht der Politiker. Aus dem Handelszentrum für die chinesische Währung in Frankfurt könnte außerdem eine Keimzelle für etwas Größeres entstehen, das hierzulande auch Arbeitsplätze schafft.
Also am Anfang ist das vergleichsweise klein. Da reden wir vielleicht von 30, 40, 50 zusätzlichen Mitarbeitern hier am Finanzplatz. Aber die langfristige Wirkung darf man nicht unterschätzen.
Die hiesigen Banken versprechen sich von der Entscheidung für Frankfurt ebenfalls neue Geschäfte. Freude auch bei Fondsmanager Hendrik Leber von der Vermögensverwaltung Akatis. Er sieht für seine Branche Erleichterungen beim Handel mit Rentenpapieren.
Der Renminbi ist eine große Währung oder wird auch mal eine große Währung werden. Und ich weiß dann, dass ich hier in Frankfurt am Markt eine ganze Auswahl von guten festverzinslichen Papieren in Renminbi bekommen kann.
Die Chinesen wiederum suchen stärkere Kontakte zu deutschen mittelständischen Unternehmen. Denn mit großen Konzernen wie Siemens oder Autobauern wie VW haben sie ohnehin zu tun. Durch das neue Abkommen, so die Hoffnung, könnten sie den Markt zu den Perlen im Mittelstand aufrollen. Dazu Joachim Nagel, Vorstandsmitglied bei der Deutschen Bundesbank.
Die Vorteile sind auf beiden Seiten, Vorteile für Deutschland und für China. Es ermöglicht einen besseren Zugang in beide Märkte, was letztendlich ja auch Ausdruck ist der starken wirtschaftlichen Verflechtung zwischen beiden Ländern.
Das Projekt soll jedoch nicht nur den deutsch-chinesischen Handel vorantreiben. Denn China ist mittlerweile die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, gleich hinter den USA. Das Riesenreich plant mit einem Handelsplatz in Frankfurt bei Devisengeschäften mehr Unabhängigkeit von Amerika und damit vom Dollar. Das meint zumindest Robert Halver, Kapitalmarktexperte bei der Baader Bank.
Die Chinesen sind gute Kaufleute. Sie wissen ganz genau, Amerika und England dominieren die Finanzwirtschaft und das wollen sie so nicht stehen lassen. Sie suchen eine Alternative und die heißt eben nicht Paris, die heißt Frankfurt. Und für uns ist eine einzigartige Chance, aufgewertet zu werden, dass wir nicht die zweite Geige spielen im Vergleich zu England und Amerika.
Auf jeden Fall brechen neue Zeiten an, sollten in Frankfurt größere Summen der chinesischen Währung gehandelt werden. Für den Dollar, für den Euro und natürlich für den Renminbi. Oder Yuan, wie er auch genannt wird.
Ulla Herrmann zur chinesischen Währung Yuan oder auch Renminbi. Zu diesem Erfolg für den Finanzplatz Frankfurt schicken wir gerne noch eine gute Nachricht hinterher. Chinas Industrie befindet sich wieder auf Expansionskurs, sagt der Einkaufsmanager-Index der britischen Großbank HSBC. Aus Shanghai meldet sich Markus Rimmele.
Im Mai hatte der Index noch bei 49,4 Punkten gelegen. Jetzt konnte der vorläufige Juniwert die Schwelle zum Wachstum überschreiten und erreicht 50,8. Vor allem der Teilindex für Neuaufträge stieg besonders stark an. Die Verbesserung deute darauf hin, dass Chinas Mini-Konjunkturpaket auf die Wirtschaft durchgreife, so ein HSBC-Volkswirt. China lehnt angesichts der schleppenden Konjunktur zwar ein umfassendes Hilfspaket ab, Peking pumpte in den vergangenen Monaten aber trotzdem Geld in ausgewählte Infrastrukturprojekte, um die Wirtschaft zu stützen. Einige Banken müssen zudem weniger Geldreserven zurückhalten und können somit mehr Kredite geben. Mit dieser Politik könnte es noch eine Weile weitergehen, bis die Erholung stabil sei, so die Prognose der HSBC-Ökonomen. Chinas Ministerpräsident Li Keqiang versuchte vergangene Woche, Sorgen um Chinas Wirtschaft zu zerstreuen. Es werde keine harte Landung geben, sagte er, also kein plötzliches, starkes Absinken des Wachstums. Die Volksrepublik werde langfristig auch ohne große Konjunkturhilfen schnell zulegen. Li will in diesem Jahr ein Wachstum von 7,5% erreichen, für China ein niedriger Wert. Die meisten Beobachter glauben allerdings, dass das Ergebnis am Ende noch etwas darunter liegen wird. Das Exportgeschäft läuft schwächer als erwartet.
Markus Rimmele aus Shanghai. Die Gewerkschaften schlagen zurück. Eine Untersuchung internationaler Forschungsergebnisse zur Wirkung von Mindestlöhnen hat keine Belege für drohende negative Effekte des in Deutschland geplanten Mindestlohns von 8,50 Euro ergeben. Von den Mindestlohnkritikern benannte Zahlen zu drohenden Jobverlusten in Deutschland beruhten auf aus der Luft gegriffenen Annahmen, schreiben die Autoren der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in einer Studie, die heute in Düsseldorf veröffentlicht wurde. Carsten Zumack hat die Einzelheiten.
Mindestlöhne führen prinzipiell nicht zum Verlust von Arbeitsplätzen. Zu diesem Ergebnis kommen die Autoren der Studie von der Universität Duisburg-Essen. Sie haben vor allem die Folgen von Mindestlöhnen im Ausland untersucht und dort eben kaum negative Auswirkungen festgestellt, sagt Professor Gerhard Bosch mit Blick auf die Skepsis im Unternehmerlager.
Das ist reine Angstmacherei. Man will das Projekt verhindern. Hinter den Kulissen hat sich die Mehrheit der Wirtschaft darauf eingestellt. Die meisten Unternehmen haben auch keine Probleme. Sie wissen, dass sie den Mindestlohn ohne weiteres zahlen können. Und da wird noch ein bisschen Zauber gemacht. Und ich denke, danach stellen sie sich darauf ein, wie das in England auch der Fall war.
Die Briten führten den Mindestlohn bereits 1999 ein. Auch dort gab es vorher kritische Stimmen. Die befürchteten Schäden auf dem Arbeitsmarkt blieben aber aus, ebenso wie in anderen Ländern. Viele Ökonomen, beispielsweise in Großbritannien oder in den USA, hätten bereits ihre kritische Haltung gegenüber Mindestlöhnen revidiert. In Deutschland hingegen werde dieser neue Forschungsstand vielfach noch ignoriert, beklagt Mitstudienautorin Claudia Weinkopf.
Natürlich hat jedes Land seine eigenen Besonderheiten, aber Deutschland ist ein innovatives Land und letztlich wird es darauf ankommen, dass die Betriebe, die betroffen sind, sich überlegen, was kann ich bei mir ändern? Muss ich die Beschäftigten besser qualifizieren? Muss ich mein Unternehmen umstrukturieren? Also es wird sicher nicht jeder Arbeitsplatz bestehen bleiben, aber möglicherweise wandert die Beschäftigung dann eben zu innovativeren Unternehmen ab.
Auch müssten sich Verbraucher auf steigende Preise einstellen, beispielsweise in der Gastronomie. Alles in allem sei der Mindestlohn notwendig und verhindere das weitere Ausfransen des Lohnniveaus in Deutschland. Kritisch bewerten die Wissenschaftler der Universität Duisburg-Essen die geplante Ausnahmeregelung für Langzeitarbeitslose in den ersten 6 Beschäftigungsmonaten. Dadurch seien Drehtüreffekte absehbar, so Claudia Weinkopf. Sie empfiehlt der Politik für das Mindestlohngesetz.
Komplett umsetzen, ohne weitere Ausnahmen und auch gut gucken, dass der Mindestlohn auch kontrolliert wird. Denn das ist das A und O, ob er denn tatsächlich in der Praxis auch greift.
Ein Allheilmittel gegen den Niedriglohnsektor ist der Mindestlohn nach Einschätzung der Wissenschaftler allerdings nicht. Zusätzlich sei eine Stärkung der Tarifbindung nötig, heißt es in der neuen Studie.
Das war Carsten Zumack über eine Studie der Gewerkschaften zur Wirkung von Mindestlöhnen. Und das war es auch in unserem Podcast am Montag. In der Technik war Jan Eisenberg, am Mikrofon war Rolf Wenkel und der sagt Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.